Herzlich willkommen zu Berühmt, Begehrt, Beneidet, dem Podcast, der die Superstars genau unter die Lupe nimmt.
Ob Popstar, Leinwandikone, Rap-Idol oder Ausnahmesportler, bei uns gibt's eine richtig bunte Mischung. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Heute tauchen wir in ein Universum ein, das so hell leuchtet, dass es fast schon blendet. Wir sprechen über eine Frau, die nicht nur die Musikindustrie, sondern gefühlt die gesamte Weltwirtschaft im Alleingang umkrempelt. Eine Frau, die das Konzept des Superstars neu definiert hat.
Absolut, denn wir beschäftigen uns heute mit Taylor Swift. Die Frau, die in jüngster Zeit mit ihrem Superhit The Fate of Ophelia die Charts beherrschte und auch andere Mega-Hits wie Shake It Off oder Look What You Made Me Do haben wir sofort in den Ohren, wenn wir an Taylor Swift denken. Aber bevor wir in die Tiefen ihrer unfassbaren Karriere eintauchen, müssen wir an einem Ort beginnen, der auf den ersten Blick gar nichts mit Musik zu tun hat, aber gerade zum Epizentrum des Swift-Universums geworden ist. Der Super Bowl.
Es ist der 9. Februar 2025. Super Bowl in Louisiana. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles. Die Spannung ist greifbar, die Luft zum Schneiden. Aber mal ehrlich, Manja, die Kameras sind nicht nur auf das Spielfeld gerichtet. Nein, sie blicken vor allem auf die VIP-Loge, denn genau dort sitzt sie, Taylor Swift.
Exakt, Jan. Taylor trägt die Farben der Kansas City Chiefs, ein maßgeschneidertes Trikot mit der Nummer 87. Die Lippen sind wie immer in ihrem kräftigen Rot gezeichnet, der Blick ist intensiv. Taylor weiß genau, dass die ganze Welt auf sie schaut. Neben ihr Donna Kelce, die Mutter ihres Freundes Travis Kelce, dem Superstar im American Football.
Und als Travis einen entscheidenden Touchdown fängt, ein Meisterstück an Athletik und Timing, bricht die Hölle los. Taylor springt auf, schreit, jubelt, umarmt Donna. Es ist ein Moment, der Sportgeschichte und Popkultur für immer verschmelzen lässt. Die NFL-Regisseure wissen ganz genau, was sie tun, als sie diese Szene in Zeitlupe mehrfach wiederholen.
Es ist der Moment, in dem selbst der letzte Football-Fan auf diesem Planeten realisiert, das ist keine Promi-Romanze unter vielen, das ist ein kulturelles Erdbeben. Die NFL-Zuschauerzahlen explodieren, die Trikotverkäufe schießen in die Höhe, die Taylor Swift-Wirtschaft hat den Sport erobert.
Und das ist das Faszinierende an ihr. Taylor ist nicht nur eine Künstlerin, sie ist ein Katalysator. Sie berührt etwas und es wird zu Gold oder in diesem Fall zu einem Touchdown. Aber wie ist sie dorthin gekommen? Wie wird man von einem Country-Teenie zur globalen Supermacht?
Das ist eine der Fragen, die wir heute beantworten wollen. Wir beleuchten ihre Herkunft, ihre Anfänge, ihre unfassbaren Erfolgszahlen und natürlich die Beziehung zu Travis Kelce, die gerade die Welt in Atem hält. Schnallt euch an, es geht los mit der unvergleichlichen Turbo-Karriere der Taylor Swift.
Wir beginnen mit den Zahlen, denn die sind so absurd, dass sie fast schon fiktiv klingen. Manja, wenn wir über Taylor Swift sprechen, sprechen wir über welche Dimensionen genau? Wie viele Menschen auf diesem Planeten besitzen physische oder digitale Musik von ihr?
Wir sprechen auf jeden Fall über Dimensionen, die in der modernen Musikgeschichte ihresgleichen suchen. Wenn wir über Taylor Swift reden, reden wir nicht mehr von erfolgreicher Künstlerin, sondern von einer eigenen Klimazone im Musikgeschäft. Jetzt mal konservativ geschätzt, hat sie über 200 Millionen Tonträger verkauft. Das ist, als würde halb Europa dieselbe Playlist besitzen.
Das ist eine Zahl, die man sich echt auf der Zunge zergehen lassen muss. Über 200 Millionen.
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir also Verkäufe und Streams zusammenrechnen, dann kratzen wir sogar an der Marke von 255 Millionen Einheiten. Das ist ein Vermächtnis, das ich mit den Beatles, Madonna oder Michael Jackson messen kann.
Von den Top-10-Hits ganz zu schweigen. Taylor hat die Billboard Hot 100 Charts in den USA so dominiert wie niemand vor ihr. Sie hält den Rekord für die meisten Top-10-Hits einer weiblichen Künstlerin. Wir sprechen hier von über 60 Top-10-Singles. Und Taylor hat es mal eben geschafft, die gesamten Top-10 zu belegen. 10 Songs, 10 Plätze, alle von Taylor Swift. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist kein normaler Erfolg mehr. Das ist eine Monopolstellung. Fast ein bisschen so, als würde ein einzelner Athlet alle Medaillen bei den Olympischen Spielen gewinnen.
Und dann sind da noch die Swifties, ihre Fanbase, die sich nicht wie eine Fangemeinde anfühlt, sondern wie ein kleines Land mit Hymnen, Ritualen und sehr klarem Dresscode. Andere Stars haben Fans. Taylor hat eine Community, die sich gegenseitig Memes, Theorien und Tränen schickt. Wenn ein neues Album kommt, ist das bei denen kein Release, sondern eine Art innerer Feiertag mit Gruppenchat-Pflicht.
Absolut. Taylors Geschichte beginnt nicht in Nashville, wie viele vielleicht denken, sondern in Pennsylvania, genauer gesagt in Reading, Pennsylvania. Und ihre Herkunft ist entscheidend, um zu verstehen, wie sie tickt.
Taylor Allison Swift wird am 13. Dezember 1989 geboren. Für die Sternzeichen-Fanatiker unter euch ein Schütze. Ihre Eltern sind Scott Kingsley Swift und Andrea Gardner Swift. Und ihre Family hat ordentlich Kohle.
Scott Swift war ein erfolgreicher Börsenmakler. Andrea war eine Marketingmanagerin für Investmentfonds, bevor sie Hausfrau wurde. Die Swifts waren finanziell somit sehr gut aufgestellt.
Man kann also sagen, Jan, Taylor wurde in eine Welt geboren, in der die Mechanismen des Geschäfts von klein auf bekannt waren?
Unbedingt sogar. Ihr Vater stammt aus einer Bankerfamilie. Und dieses Verständnis für das Geschäftliche, für die Ökonomie, hat Taylor von ihren Eltern mitbekommen. Es ist kein Zufall, dass sie heute eine der geschäftstüchtigsten Künstlerinnen der Welt ist. Taylor hat die Kunst des Songwritings mit der Wissenschaft des Marketings perfektioniert. Kleiner Sidekick, die Eltern wählten den Vornamen Taylor, weil er unisex ist und sie hofften, dass ihr das im Geschäftsleben helfen würde. Ein fast schon prophetischer Gedanke, wenn man bedenkt, wie erfolgreich sie heute ist.
Schon ein bisschen crazy. Die Familie zieht übrigens später auf eine Weihnachtsbaumfarm in Wyomissing, Pennsylvania. Das klingt doch für uns irgendwie idyllisch. Aber Taylor ist kein Kind wie jedes andere. Sie entwickelt schon früh einen ganz besonderen Ehrgeiz und will etwas aus ihrem Leben machen. Mit 9 Jahren interessiert sich Taylor für Musiktheater. Mit 10 Jahren schreibt sie Gedichte und gewinnt damit sogar lokale Wettbewerbe.
Und dann verliebt sie sich eines Tages in die Country-Musik. Sie hört Shania Twain und die Dixie Chicks und weiß sehr schnell, das ist mein Weg. Mit 11 Jahren reist Taylor mit ihrer Mutter daher nach Nashville, der Hauptstadt der Country-Musik, und verteilt Demos bei Plattenfirmen. Krass, oder?
Total. Stell dir das mal vor, ein 11-jähriges Mädchen mit einer Karaoke-CD in der Hand, die bei den großen Labels in Nashville anklopft. Sie wird natürlich überall abgewiesen. Aber diese Ablehnung hat sie nicht gebrochen, sie hat sie nur noch entschlossener gemacht.
Vor allem, weil sie da bereits erkennt, dass sie sich von der Masse abheben muss. Sie muss ihre eigenen Songs schreiben. Mit 12 Jahren lernt Taylor Gitarre spielen. Und von da an ist sie nicht mehr zu bremsen. Beziehungsthemen werden dann immer wieder in Taylors gesamter Karriere musikalisch wichtig sein.
Das ist dann auch der Moment, in dem ihre Eltern eine Entscheidung treffen, die alles verändert. Sie sehen das Talent und Taylors Willen. Und ab sofort unterstützen sie ihre Tochter bedingungslos. Sie ziehen nach Nashville, um Taylor die bestmöglichsten Chancen zu geben. Wahnsinn, oder?
Ein Umzug, der oft als Beweis für das Engagement der Familie genannt wird. Scott Swift wechselt nämlich seinen Job. Aber er ist eben auch finanziell sehr gut gestellt. Also ist das Opfer hier vergleichsweise klein.
Das ist ein wichtiger Punkt, der Taylor auch von vielen anderen Stars unterscheidet. Madonna zum Beispiel ging angeblich mit ein paar Dollar in der Tasche nach New York und hauste in einem schäbigen Apartment. Taylor dagegen hatte die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern und damit natürlich viel weniger Druck.
Im Jahr 2003 unterschreibt Taylor einen Managementvertrag. Da ist sie 14, also extrem jung. Aber der entscheidende Durchbruch kommt 2004, als sie bei einem Showcase im Bluebird Café in Nashville auftritt.
Dort sitzt im Publikum nämlich Scott Borchetta, der gerade das Label Big Machine Records gründet. Er ist sofort begeistert. Er sieht nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern eine Songwriterin, die ihre eigenen Geschichten erzählt. Das fasziniert Scott und sie kommen ins Geschäft. Mit 15 Jahren unterschreibt Taylor Swift also ihren ersten Plattenvertrag.
Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ihr Debütalbum Taylor Swift kommt 2006 raus. Es ist Country-Musik, sehr ehrlich und sehr persönlich. Songs wie Teardrops on My Guitar werden zu Hits. Und die Musikwelt merkt sehr schnell, Taylor ist anders, besonders einzigartig.
Ja, während andere Country-Künstler über Trucks und Bier singen, singt Taylor über Highschool-Romanzen, gebrochene Herzen und die Unsicherheiten des Erwachsenwerdens. Sie spricht damit ihren jungen weiblichen Fans direkt aus der Seele.
Genau das ist auch das Geheimnis ihres Erfolgs. Die Authentizität. Ihre Songs sind Tagebucheinträge, die vertont wurden. Die jungen Mädels lieben Taylor, weil sie sich verstanden fühlen, getreu dem Motto, die ist ja genauso wie ich, hat dieselben Probleme und dieselben Sorgen. Taylor ist wie die beste Freundin, bodenständig, verletzlich, die zufällig ein Superstar ist. Sie hat es geschafft, Intimität im großen Stil zu vermitteln.
Jan, wir haben über die Anfänge gesprochen, über ihre Herkunft. Aber die Taylor Swift, die wir heute kennen, ist eine andere als die Country-Sängerin von 2006. Ihre Karriere ist eine Abfolge von Eras, also Epochen, wie sie ihre Tournee auch nennt.
Absolut. Der Übergang von Country zu Pop war ein Meisterstück an strategischer Neuausrichtung. Das gelingt ganz vielen Künstlern eben nicht. Mit dem Album Fearless 2008 wird sie zum globalen Star. Gewinnt dafür sogar ihren ersten Grammy. Aber der echte Wandel kommt mit dem Album 1989 im Jahr 2014. Der Titel steht für Taylors Geburtsjahr.
1989 ist Taylors offizielle Pop-Erklärung. Sie lässt die Country-Elemente fast vollständig fallen und liefert stattdessen einen Synthie-Pop-Sound, der perfekt in die Zeit passt. Das Album verkauft sich millionenfach und zementiert ihren Status als Pop-Ikone. Und jetzt wird's interessant. Es kommt die Phase der Re-Recordings. Das ist ein beispielloser Schritt gewesen in der Musikgeschichte. Denn nach einem Streit um die Rechte an ihren ersten 6 Alben macht sie etwas, das in der Branche lange als unmöglich galt. Sie nimmt ihre alten Werke einfach neu auf und veröffentlicht diese sozusagen neu als Taylor's Version. Also ihre eigene Version.
Das ist ein Geniestreich, der ihr nicht nur die Kontrolle über ihre Musik zurückgibt, sondern auch ihre Fans mobilisiert. Die Swifties kaufen die neuen Versionen, um Taylor zu unterstützen und die alten Masteraufnahmen damit zu entwerten.
Plötzlich wird ein trockener Vertragskonflikt zu einer Bewegung, an der Millionen Menschen aktiv teilnehmen. Es ist ein Lehrstück in Sachen Künstlermacht. Taylor hat so gezeigt, dass man als Künstler die Kontrolle über sein Werk zurückgewinnen kann, selbst wenn die Verträge dagegen sprechen. Und die Verkaufszahlen ihrer Taylor's Version-Alben sind phänomenal.
Auf Twitter schreibt Taylor selbst dazu, Zitat, ich habe schon oft darüber gesprochen, warum ich meine ersten 6 Alben neu aufnehme, aber die Art und Weise, wie ich dies tue, wird hoffentlich verdeutlichen, warum ich es tue. Künstler sollten aus vielen Gründen ihr eigenes Werk besitzen, aber der offensichtlichste Grund ist, dass der Künstler der Einzige ist, der das Werk wirklich kennt.
Aber bei all dem Geschäftssinn und der strategischen Planung vergessen wir nicht das Herzstück, die Musik. Sie ist eine brillante Songwriterin, ihre Texte sind voller Metaphern, Anspielungen und emotionaler Tiefe. Sie kann in einem Song eine ganze Beziehung von Anfang bis Ende erzählen. Sie kann Rache nehmen, sie kann sich entschuldigen, sie kann feiern. Und das alles mit einer sprachlichen Präzision, die man sonst nur bei Literaten findet. Und ihre Fanbase wächst. Übrigens, aus dieser Fan-Community ist etwas entstanden, das erstmal aussieht wie Bastelstunde in der Grundschule und dann plötzlich zur globalen Swift-Währung wird. Die Freundschaftsarmbänder.
Der Startschuss dafür war ein Song. In You're On Your Own, Kid singt Taylor darüber, Freundschaftsarmbänder zu kreieren. Die Swifties haben das nicht als nette Metapher verstanden, sondern als Handlungsanweisung. Also saßen plötzlich überall auf der Welt Menschen über Perlenboxen gebeugt und fädelten Songtitel, Insiderwitze und manchmal sehr mutig auch ihre Telefonnummern auf.
Vor den Konzerten sieht es oft so aus wie eine Mischung aus Flohmarkt und Klassentreffen. Leute, die sich noch nie gesehen haben, tauschen Armbänder, erzählen sich, warum sie welchen Song auf dem Handgelenk tragen und gehen danach gemeinsam in die Arena. Wer ohne Armband kommt, kriegt meistens eins geschenkt. Diese Eintrittskarte in die Herde ist inklusive.
Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Taylor-Fan und einem Thema, das in den letzten Monaten alles überstrahlt hat. Ihre Beziehung zu Travis Kelce.
Die Geschichte von Taylor und Travis ist so filmreif, dass man sie sich kaum ausdenken könnte. Es beginnt im Sommer 2023.
Travis Kelce, der Star Tight End der Kansas City Chiefs, also der Hauptspieler auf der Position Tight End im American Football, erzählt in seinem Podcast, den er mit seinem Bruder Jason betreibt, dass er versucht hat, Taylor Swift bei einem ihrer Konzerte in Kansas City ein Freundschaftsarmband mit seiner Nummer zu geben.
Aber Travis scheitert. Er trifft nicht auf sie. Doch die Story geht, na logisch, sofort viral. Taylor, die das natürlich mitbekommt, findet es super charmant.
Und wahrscheinlich wird sie ihn auch ziemlich gut gefunden haben. Sie schickt ihm daher eine Nachricht und das Liebesmärchen beginnt. Es war also eine moderne, indirekte Kontaktaufnahme, die nur in der Ära der sozialen Medien möglich ist.
Im September 2023 taucht Taylor dann zum ersten Mal in der Chiefs-Loge auf. Das Spiel gegen die Chicago Bears. Die Kameras sind sofort auf sie gerichtet. Und als Travis einen Touchdown erzielt, ist Taylor on fire. Sie schlägt mit der Faust gegen die Glasscheibe der Loge und feiert ihren Travis. Taylor Swift ist der Überstar, der so richtig abgehen kann. Wegen eines Touchdowns.
Naja, und von da an zeigen die NFL-Übertragungen sie ständig. Die Kommentatoren sprechen über sie und nicht nur übers Game. Sie tratschen über die beiden Lovebirds, mutmaßen, wann geheiratet wird und wann das erste Kind kommt. Es ist die perfekte Symbiose aus Sport und Entertainment und ehrlich gesagt in dieser Superstar-Sphäre auch ziemlich einzigartig im Moment.
Und was für mich diese Beziehung so besonders macht, ist die Normalität, die Taylor und Travis zusammen ausstrahlen. Sie ist bei seinen Spielen, er fliegt um die halbe Welt, um sie bei ihrer Eras-Tour zu sehen. Sie gehen händchenhaltend durch New York und die Paparazzi reißen sich um das beste Foto von ihnen.
Ich mag das. Es ist eine gesunde öffentliche Beziehung, die im Gegensatz zu vielen ihrer früheren, oft sehr privaten oder dramatischen Romanzen steht. Wir nennen mal nur einige. Taylor war unter anderem auch mit Harry Styles, DJ Calvin Harris oder Taylor Lautner liiert. Es ist, als hätte Taylor mit Travis endlich einen Partner gefunden, der mit ihrem Ruhm umgehen kann und ihren Erfolg feiert, anstatt sich davon bedroht zu fühlen.
Travis ist selbst ein Star, ein Champion, ein Medienprofi. Er ist nicht nur Taylors Freund, er hat seine eigene Karriere, seine eigene Marke. Er schafft eine Balance, die in Hollywood-Beziehungen selten ist. Und die Super Bowl-Szene im Februar 2025, von der wir euch anfangs erzählt haben, ist der Höhepunkt dieser Ära. Taylor, die nach einem Konzert in Tokio in Windeseile um die halbe Welt fliegt, um ihren Freund im wichtigsten Spiel seiner Karriere zu unterstützen.
Es ist ein Beweis für ihr Engagement und ihre Prioritäten. Sie ist eine der mächtigsten Frauen der Musik, aber sie nimmt sich die Zeit, um für die Liebe ihres Lebens da zu sein. Das ist eine Botschaft, die bei den Fans ankommt. Und es ist auch ein geschäftlicher Segen. Der Taylor Swift-Einfluss hat sich auf die NFL ausgeweitet. Die Liga profitiert von einem neuen, jüngeren, weiblicheren Publikum, das sich davor kaum für diese Sportart interessiert hat. Es ist ein Win-Win für alle Beteiligten.
Berühmt ist Taylor ohne Frage, begehrt auch, das haben wir euch schon gezeigt und natürlich wird sie auch beneidet. Denn jetzt kommt das ganz große Kribbeln. Wir schauen auf das Konto einer Frau, die kein Popstar, sondern eine ökonomische Naturgewalt ist. Jan, leg bitte die Fakten auf den Tisch. Wie hoch ist die Zahl, bei der unsere Kinnladen herunterklappen?
Ja, man kann das alles nicht so wirklich glauben, denn wir sprechen über eine geschätzte Zahl, die irgendwo nördlich von 1,1 Milliarden US-Dollar liegt. Aber hier kommt der Clou. Sie hat diesen Status in erster Linie als Performerin und Songwriterin erreicht. Sie ist damit die erste Künstlerin überhaupt, die es allein durch Einnahmen aus Musik und Auftritten in diesen elitären Club geschafft hat. Keine riesige Beauty-Kette, keine Fastfood-Restaurants als Hauptstandbein. Das ist reine Künstlerpower.
Das ist wirklich bahnbrechend. Das zeigt auch, dass Kunst, wenn sie richtig verwaltet wird, ein Milliarden-Business sein kann. Und das ist das Stichwort, richtig verwaltet. Denn ihre Eras-Tour, man kann es nicht oft genug betonen, ist nicht nur einfach eine Tour. Es ist eine globale Ökonomie. Schätzungen zufolge hat die Eras-Tour weltweit Einnahmen von über 2,2 Milliarden Dollar generiert.
Ja, und wir reden hier nicht nur über Ticketverkäufe, Hotels, Restaurants. Fluggesellschaften, Städte, in denen sie spielt, erleben einen Mini-Boom. Das ist so verrückt, dass Notenbanken und Ökonomen tatsächlich ihren Einfluss analysieren.
Der Swift-Index, wie abgefahren ist das bitte, Jan? Und auch wenn ich von Natur aus kein neidischer Mensch bin, einen Tag würde ich mein Konto doch gerne mal mit dem von Taylor tauschen. Nur mal einen Tag. Ich würde dir dann sogar ein Armband kaufen. Kommen wir von den nackten, aber sehr beeindruckenden Zahlen mal zum glamourösen Teil. Wenn man so reich ist, wo lebt man dann? Man kauft sich ja nicht nur ein Haus, man kauft sich einen Postleitzahlenbereich.
Jo, das kann man so sagen. Taylor Swift hat das Immobilienmonopoly perfektioniert. Wir starten an der Ostküste. Das Anwesen in Watch Hill, Rhode Island. 20 Millionen Dollar, 7 Schlafzimmer, es thront auf den Klippen und ist der Ort ihrer berühmten und mittlerweile eingestellten 4. Juli-Partys, bei denen die halbe Hollywood-Elite in roten, weißen und blauen Badeanzügen posierte.
Ach, die Zeiten, als wir alle auf die Promi-Fotos von Taylors mega exklusiver Poolparty gewartet haben. Zu diesen Events kamen zahlreiche prominente Freunde, darunter Models wie Gigi Hadid, Ryan Reynolds, Musiker wie Ed Sheeran. Es war das Who is Who der Berühmten und Mächtigen dabei.
Aber natürlich hat Taylor nicht nur eine Immobilie. In Manhattan besitzt Taylor mehrere Einheiten in zwei benachbarten Gebäuden. Dazu gehört auch ein restauriertes Townhouse. Ihre Immobilien liegen selbstverständlich in einem abgeschirmten Komplex, mitten in einer der teuersten Gegenden der Welt. Ist ja klar, damit die Fans sie nicht rund um die Uhr belagern können. Der Gesamtwert dürfte mittlerweile astronomisch sein.
Aber das ist noch immer nicht alles. Es gibt auch ein Zuhause in Nashville, Tennessee, wo ihre Reise begann. Eine bescheidenere, aber immer noch sehr schicke Residenz, die ihre Verwurzelung zeigt. Und natürlich in Beverly Hills, Kalifornien. Dort besitzt sie eine historische Villa, die dem legendären Hollywood-Produzenten Samuel Goldwyn gehörte. Das Haus wurde 1934 von ihm, dem Mitbegründer von Goldwyn Pictures, später von MGM, erbaut. Es war ein Treffpunkt für Hollywood-Größen wie Charlie Chaplin, Clark Gable und Marlene Dietrich.
Taylor Swift hat das Anwesen schon im Jahr 2015 für rund 25 Millionen US-Dollar erworben. Sie ist damit die erste Besitzerin außerhalb der Goldwyn-Familie. Sie ließ die Villa umfassend und detailgetreu restaurieren. Das ist also eine Sammlung, die von der Küste bis zur Musikmetropole reicht. Aber bei so viel Reichtum und so vielen Standorten kommt unweigerlich das Thema Logistik und Nachhaltigkeit auf. Stichwort Privatjet.
Ja, Taylors berühmt-berüchtigter Business-Jet. Und damit hat sie einige schon auf die Palme gebracht. Denn die Dokumentation ihrer Flugmeilen, die veröffentlicht wurden, hat gezeigt, dass sie, selbst wenn man die Tourflüge herausrechnet, extrem viel privat unterwegs ist. Das hat ihr massive Kritik wegen der katastrophalen CO2-Bilanz eingebracht.
Taylors Reaktion darauf war ja irgendwie klar. Sie hat nämlich sofort juristische Schritte gegen den Mann, der ihre Flugdaten veröffentlicht hat, eingeleitet. Gefolgt von der Aussage, dass sie den Jet oft an Dritte, auch an Freunde vermietet habe. Und schließlich kündigt Taylor dann auch noch Spenden an, um die Vorwürfe damit ein bisschen aus der Welt zu schaffen.
Es ist ein PR-Balanceakt. Auf der einen Seite die Frau, die ihre Crewmitglieder der Eras-Tour mit über 100.000 Dollar Bonus beschenkt. Allein die Trucker bekamen jeweils 100.000 Dollar. Auf der anderen Seite die Milliardärin, deren Lebensstil auch für Gegenwind sorgt. Es zeigt die Ambivalenz, den Kontrast des Megastars.
Naja, und sie macht auch etwas, was viele Stars nicht tun würden. Taylor schickt Tausende von Dollar an Fans, die unter Schulden oder Krankheiten leiden. Total inkognito. Diese Geschichten sickern aber trotzdem immer wieder durch und daher ist da wahrscheinlich auch was dran. Es heißt, Taylor sei extrem großzügig zu den Menschen, die ihr den Erfolg erst ermöglichen, ohne die all das gar nicht passiert wäre.
Taylor lebt ein Leben, das für uns unvorstellbar ist, aber sie vergisst die Basis nicht, die sie dorthin gebracht hat. Und diese Macht, ja, diese Macht des Geldes und des Einflusses, die führt uns direkt zum nächsten Punkt. Wenn du so laut sprechen kannst und von Millionen gehört wirst, musst du dann nicht auch reden? Zum Beispiel über Politik?
Wichtiger Punkt, denn wir sprechen hier über einen Mega-Superstar der Extraklasse, der mit nur einem Instagram-Post mehr Wähler mobilisieren kann als manche politische Partei. Aber Taylor Swifts Weg zur politischen Ikone war lang, steinig und begann mit Stille. Und genau dafür gab es immer wieder Schelte, dass sich Taylor aus politischen Debatten grundsätzlich erstmal heraushielt.
Ihre Argumentation war dann immer, ihre Musik sei universell, sie wolle niemanden ausschließen.
Genauso argumentieren ja viele Künstler, um es sich am Ende mit niemandem zu verscherzen.
Das hat Taylor aber auch den Vorwurf eingebracht, dass sie als weiße, privilegierte Frau aus dem konservativen Nashville das Schweigen wählte, um ihre Karriere nicht zu gefährden.
Heute ist allen klar, mit ihrer Reichweite kann sie wirklich etwas bewirken. Wenn Taylor spricht, hört inzwischen nicht nur die Musikpresse zu, sondern auch politische Strategen und Experten. Und natürlich rauscht ihr Feed regelmäßig voll mit harten Kommentaren von »Du sollst singen« und sonst gar nichts bis hin zu offenem Hass.
Sie selbst gibt ihren Fans dafür eine Art Handlungsanweisung an die Hand. Taylor sagt sinngemäß, wenn du hörst, dass Menschen hasserfüllte Kommentare machen, dann stelle dich ihnen entgegen, weise darauf hin, was für eine Verschwendung es ist zu hassen. Und damit könntest du ihnen dann die Augen öffnen. Das ist im Kern eine einfache, aber mutige Idee. Nicht wegsehen, nicht mitmachen, sondern höflich, aber klar die Stopptaste drücken.
Und vielleicht ist das der spannendste Teil an ihr. Sie tritt nicht als perfekte Aktivistin auf, sondern als jemand, der selbst lernen musste, seine Stimme zu benutzen und der jetzt seine Fans ermutigt, das im Kleinen genauso zu tun. Es beginnt 2018. Taylor bezieht Stellung und unterstützt im Wahlkampf klar die Demokraten gegen die Republikaner. Hier ging es unter anderem auch um die LGBTQ+-Rechte. Und das war schon eine Sensation. Die Zeitungen titelten »Taylor Swift ist aufgewacht«. Plötzlich hatte der Popstar eine politische Haltung. Im Nachhinein wissen wir aus ihrem Dokumentarfilm Miss Americana, dass dieser Schritt intern auf massiven Widerstand stieß, vor allem von ihrem Vater und ihrem Management, die Angst um ihre Marke hatten.
Aber der Einfluss war sofort spürbar. Nach diesem einen Instagram-Post meldeten sich in den ersten 24 Stunden über 65.000 neue Wähler bei Vote.org an. Das war der Moment, als der Taylor-Effekt von der Theorie zur messbaren Realität wurde. Sie ist ein Katalysator für die Jugendbeteiligung.
Und seitdem hat sie ihre Rolle angenommen, wenn auch selektiv. Taylor konzentriert sich nicht auf tägliche politische Kommentare, sondern nutzt ihre Plattform gezielt, um Engagement zu fördern. Immer wieder betont sie, geht wählen. Und Millionen folgen ihr.
Und sie unterstützt eben auch immer wieder mal bestimmte Politiker. Taylors politisches Engagement ist die Gratwanderung, die sie meistern muss. Als Milliardärin und globale Marke wird jede ihrer Bewegungen seziert. Ihr Einfluss auf die US-Politik ist so groß, dass sie bereits Gegenstand von Verschwörungstheorien und Drohungen geworden ist.
Klar, gerade eine Taylor, die so viele Menschen erreicht, kann sich dann schnell mal Feinde machen. Wenn sie Joe Biden unterstützt, wie sie es 2020 tut, ist sie sofort Zielscheibe der Gegenseite. Wenn sie sich zu einem Gesetzentwurf äußert, schalten sich sofort die politischen Kommentatoren ein.
Ob sie nun die perfekte Aktivistin ist oder nicht, ihr Einfluss jedenfalls ist unbestreitbar. Sie hat das Schweigen gebrochen und heute ist Taylor Swift eine der mächtigsten politischen Influencerinnen. Einfach, weil ihre Fans ihr zuhören. Und das ist eine Macht, die wir in den kommenden Wahlen sicher noch erleben werden.
Kommen wir noch kurz zu Taylors aktuellen Plänen. Der musikalische Erfolg reißt einfach nicht ab. Auch ihr neues Album The Life of a Showgirl hat in mehreren Ländern, natürlich auch bei uns, mal wieder die Spitzenposition der Charts erstürmt. Außerdem hat sie ihr eigenes Musiklabel gegründet und ihr kreatives Team vergrößert. Sie engagiert sich weiterhin für soziale Projekte, zum Beispiel für Jugendschutzprogramme und Frauenrechte und nutzt dabei ihre enorme Reichweite, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Allein bei Insta hat sie aktuell über 280 Millionen Follower.
Wow, das ist echt beeindruckend. Und wenn wir alles mal zusammenfassen, sehen wir eine Künstlerin, die von Anfang an wusste, was sie wollte. Ein Mädchen aus einer wohlhabenden Familie, das die Mechanismen des Geschäfts von ihren Eltern gelernt hat. Sie hat ihre Herkunft nicht versteckt, sondern genutzt. Und die Unterstützung ihrer Eltern hat ihr natürlich auch manches erleichtert.
Taylor hat diese Mechanismen genutzt, um sich von einer Country-Sängerin zur globalen Pop-Ikone zu entwickeln. Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Top-10-Hits und Nummer-1-Alben hat sie sich längst ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert. Sie ist eine Legende zu Lebzeiten. Dabei ist sie gerade mal 36.
Taylor Swift ist ein Phänomen, das man nicht ignorieren kann. Sie ist witzig, sie ist schlagfertig und sie ist emotional. Sie hat es geschafft, ihre Schwächen und ihre Dramen in ihre größte Stärke zu verwandeln, ihre Musik.
Und mit Travis Kelce an ihrer Seite scheint sie in einer neuen, glücklichen Ära angekommen zu sein. einer Ära, in der sie nicht nur die Charts, sondern auch die Sportwelt dominiert. Mittlerweile sind Taylor und Travis verlobt und sollen für den Sommer 2026 eine Hochzeit planen. Und die wird sicher vor allem eins werden: luxuriös.
Damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt auch einiges Neues über den Superstar Taylor Swift erfahren.
Ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es uns gern an office@filmtown-studios.de. Ihr könnt uns natürlich auch verraten, über welchen Promi ihr euch eine eigene Folge wünscht. Vielleicht könnt ihr sie dann schon ganz bald bei Berühmt, Begehrt, Beneidet hören.
Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein Like dalasst, uns abonniert und weiterempfehlt. Und vergesst nicht, wir sind nächste Woche schon wieder für euch da.
Genau, mit einer brandneuen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis dann.
Sagen Manja
und Jan.